Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext ist 1. Mose 11, Verse 1 bis 9. 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Dieser Predigttext führt uns weit zurück in die Urgeschichte der Menschheit. Nach der Sintflut zur Zeit Noahs haben sich dessen Nachkommen unter Gottes Segen stark vermehrt. Und auch für sie galt der Auftrag, den Gott am Anfang der Welt dem Menschen gegeben hat, diesen Schöpfungsauftrag. Die Menschen sollten sich vermehren und sich über die ganze Welt ausbreiten. Diese Erde hatte Gott den Menschen gegeben als Ort zum Leben und sie hatten den Auftrag, diese Erde an seiner Stelle zu beherrschen und zu verwalten. Nun wird hier berichtet, dass die Menschheit nach der Sintflut diesen Auftrag nicht erfüllen wollte. Stattdessen wollten sie die Ordnung, die Gott ihnen gab, überschreiten. Anstatt sich über die Erde auszubreiten, nach Gottes Willen, beschlossen sie, sich zusammenzuballen und sich gegen Gott als eine Einheit zu verschwören. Also anstatt im Auftrag Gottes über die Schöpfung zu herrschen und eine von ihm entliehene Herrschaft auszuüben, wollten sie gegen Gott ihr Leben selbst bestimmen und sich selbst einen Namen machen. Und sie verfielen einem Größenwahn und wandten alle ihre Kraft darauf, eine Stadt, wir können auch sagen, eine Kultur zu schaffen, die ihrer Selbstherrlichkeit Ausdruck verleihte. Die Menschheit beanspruchte göttliche und autonome Herrschaft auf der Erde. Sie wollte sich nach dem Sündenfall ihren eigenen Himmel auf der Erde schaffen. Und dies zeugte von ihrem heillosen Zustand, in dem sie sich ihr Heil und ihre Rettung selbst bewerkstelligen wollten. Und insofern ist diese Stadt Babel oder Babylon das Urbild jeder Zivilisation, jeder Kultur geworden, wo der Mensch die Gaben, die er hat, dazu verwendet, sich selbst groß darzustellen. Also wir könnten dieses Urbild Babylon eigentlich in jeder größeren Stadt beobachten. Gott stellte diesem Treiben, er stellte sich dagegen und er zerschlug das Vorhaben der Menschheit nach Noah. Er zerstreute sie über die ganze Erde. Und dann wollte sich Gott eine bestimmte Sippe aussuchen aus dieser zerstreuten Menschheit, um sich ihr in besonderer Weise zuzuwenden. Abraham und seine Nachkommen. Die Menschheit Babylons hinderte Gott daran, sich ihr Heil selbst zu schaffen. Und Gott wollte selbst durch Abraham seinen Segen zu den Völkern, die er zerstreut hatte, bringen. Das heißt, wir haben hier zwei, in 1. Mose Kapitel 11 und 12 haben wir zwei Dinge dicht beieinander. In Kapitel 11 haben wir eine Menschheit, die gegen Gott groß tut. Gott richtet sie und er zerstreut sie. Er lässt nicht zu, dass die Menschheit sich ihr Heil selbst stiftet. Und dann beginnt Gott in 1. Mose Kapitel 12 selbst damit, aus dieser zerstreuten Menschheit einen Mann und eine Sippe zu erwählen, um durch sie alle Völker der Erde zu segnen, die er zerstreut hat. Also Gott kehrt es um gleichsam. Gehen wir etwas genauer auf diesen Text ein. 1. Mose, Kapitel 11, Verse 1 bis 9. Es ist von vielen Auslegern beobachtet worden, zu Recht, dass dieser Text einen besonderen Aufbau hat, der auch ein Hinweis ist auf seine Hauptbotschaft. Da haben wir zunächst die Verse 1 bis 4. Da wird berichtet, dass die Menschen alle dieselbe Sprache hatten und sie siedelten sich an einem bestimmten Ort an. Sie beschlossen, dann Baumaterialien herzustellen und dann wollten sie eine Stadt und einen Turm bauen. Das ist das Vorhaben der Menschen und sie machen sich auch an der Ausführung, Verse 1 bis 4. Die Antwort Gottes auf ihr Vorhaben wird in den Versen 6 bis 9 und dann in umgekehrter Reihenfolge geschildert. Gott sieht sich die Stadt an, die sie bauen. Gott beschließt, ihre Sprache zu verwirren. Gott zerstreut die Menschen von dem Ort in der Ebene über die ganze Welt. Und das Ergebnis, am Ende sind die Menschen in viele Sprachen und Völker geteilt. Also genau das, was die Menschen in Babel schaffen wollten, kehrt Gott im Gericht um. Und im Zentrum steht Vers 5. Nämlich die Aussage, dass Gott herabkam. Da sind auf der einen Seite die Menschen, die tun groß gegen Gott, und symbolträchtigstes Werk ihrer Hände ist jener Turm, den sie so hoch bauen wollen, wie es nur irgend geht. Er soll gleichsam zu Gott in den Himmel hineingebaut werden. Sie wollen Gott mit diesem Turm signalisieren, dass sie seine Herrlichkeit, dass sie dagegen konkurrieren können. Nun wird aber Vers 5 gesagt, dass Gott herabkommen muss. Das heißt, sie sind lange nicht mit ihrem Turm so weit gekommen, dass sie Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Gott kommt herunter. Das heißt, Gott ragt hoch über alle Versuche des Menschen hinaus, ihn zu erreichen. Das haben wir heute in ähnlicher Weise. Wir Menschen denken und wir betrügen uns darin immer selbst, dass wir große Werke tun können, mit denen wir Herrlichkeit zum Ausdruck bringen. Und wir berauschen uns auch an dem Werk unserer Hände. Wir bewundern die Einkaufsstraßen, hier den L&T-Laden oder so heißt das größte Modehaus bei uns in Osnabrück. Oder wie oft bewerten wir die Qualität einer Stadt danach, wie gut man da einkaufen kann. Die Menschheit kann sich groß vorkommen und unbesiegbar. Gott selbst gesteht es der Menschheit zu, dass sie es in ihrem Selbstbetrug weit bringen kann. Also das ist das eine. Einerseits reicht es lange nicht an Gottes Herrlichkeit herab, aber dann schaut Gott sich das an und er sagt durchaus, die Menschen bringen es erstaunlich weit in ihrem Streben, Gottes Herrlichkeit dagegen zu konkurrieren. Und damit soll so viel zum Ausdruck gebracht werden, der Mensch vermag es tatsächlich, Dinge zu schaffen, mit denen er sich wirksam selbst betrübt. Er verfällt dem Rausch der eigenen Werke. Gott aber steht dennoch hoch über dem Gehabe der Menschen und setzt ihm Grenzen. Er zerschlägt ihr Einheitswerk und zerstreut sie über die ganze Erde. Er demütigt die Menschheit und macht sie klein. Und dann sucht er sich aus den zerstreuten Völkern einen Mann aus, Abraham. Und es ist erstaunlich, an Abraham wiederholt sich, was vorher mit der Menschheit geschehen ist. Abraham darf nicht an seinem Heimatort bleiben und dort womöglich ein großer Mann werden. Gott schickt ihn aus seiner Heimat weg auf Wanderschaft. Abraham und seine Nachkommen werden über lange Zeit hindurch von Gott wie Heimatlose geführt. Warum tut Gott das? Abraham soll lernen, dass er ganz von Gott abhängig ist. Abraham und seine Nachkommen sollen lernen, dass sie nicht von dem leben, was sie sich selbst erarbeiten, in letzter Hinsicht, sondern sie leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3. Nach der Wüstenwanderung sagt Gott durch Mose dem Volk, welchen Sinn das hatte, diese Wanderung. Das Volk sollte lernen, dass es nicht von Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Durch diesen Abraham wollte Gott alle Völker segnen und alle Menschen, die wie Abraham Gott vertrauen, das sind seine wirklichen Nachkommen, deren Gott er ist. Führen wir uns nochmal die Einheitsbestrebungen der Menschheit nach der Sintflut vor Augen. Sie sind durch ihren Unglauben gegenüber Gott verbunden. Und die Ursache ihrer Einheitsbestrebungen, das ist wohl ihre Angst, dass sie sich heillos über die Erde zerstreuen. Das Ziel ihrer Einheitsbestrebungen ist es, dem entgegenzuwirken und eine verschworene Gemeinschaft gegen Gott zu formen, die sich die Grundlagen ihrer Existenz selbst schafft. Und als das Mittel, ihre Selbstbestimmung in einer geeinten Menschheit zu verwirklichen, wird in dem Predigttext ihre gemeinsame Sprache hervorgehoben. Diese Menschheit nach Noah hatte eine Sprache. Und das wird hervorgehoben. Mit dieser Sprache konnten sie einander bestens miteinander kommunizieren, planen und Dinge ausführen. Sichtbarer Ausdruck ihrer Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sollte eben diese große Stadt Babel mit ihrem Prunkstück, dem großen Turm, bilden. Und dabei hatten sie einigen Erfolg. Und jetzt setzt Gottes Gericht bei dem Hauptmittel an, mit dem diese Menschheit ihr Vorhaben verwirklichte, nämlich der Sprache, der geeinten Sprache. Genau da setzt Gott an, er verwirrt ihre Sprache und damit bricht ihre Kommunikationsfähigkeit zusammen. Sie entfremden sich voneinander, die Einheit der Menschen zerbricht, sie können sich nicht mehr auf ein gemeinsames Ziel hin verständigen. Es driftet auseinander. Gott führt ihnen so vor Augen, dass sie ohne ihn nicht leben können und dass der Wunsch zur selbstherrlichen Selbstbestimmung zum Scheitern verurteilt ist. Das heißt, diese Menschen müssen nun gegen ihren Willen dem Schöpfungsauftrag Gottes entsprechen. Das hätten sie vorher freiwillig tun können. Jetzt zwingt Gott sie. Und er setzt als Mittel dafür ein, dass er ihre Sprache zerstreut, verwirrt und sie dadurch verstreut werden. Gegen ihren Willen verbreiten sie sich über die ganze Erde und siedeln sich Volk vor Volk je an einem unterschiedlichen Ort an. Diese Stadt Babel oder Babylon ist das Urbild einer Menschheit geworden, die sich gegen Gott sammelt und vereinigt. Ebenso wie Abraham geistliche Nachkommen hat, so hat auch Babel ihre Nachkommen. Und so haben wir schon sehr früh in der Heiligen Schrift zwei Stränge hindurch, die sich eben durch die gesamte Heilige Schrift ziehen. Der eine Strang berichtet von Abraham und seinen Nachkommen, das ist die Heilslinie. Und der andere Strang berichtet von Babel und seinen Nachkommen. Und dieser eine Strang, wo es um Babel oder Babylon geht, da sind es immer wiederkehrende Machthaber und Staaten, die sich gegen Gott vereinen, die gegen Gottes Herrschaft Macht annehmen. Und dies sind im Verlauf der biblischen Geschichte, vor allem wie man sie dann im Alten Testament auch nachlesen kann, also Wiederauferstehungen Babels, kann man sagen, das sind dann die Ägypter. Die tun auch groß gegen Gott. Die bauen jetzt keinen Turm von Babel, aber ihre Pyramiden. Es sind später die Philister, als Israel das Land besiegelt hat, waren es die Philister, die gegen Gott groß getan haben. Die Syrer später, die Assyrer, dann die Babylonier, die Meder, Perser, die Griechen und schließlich das Römische Reich. Es ist kein Zufall, dass in der Offenbarung von Johannes eben dieses Römische Reich als Babylon bezeichnet wird. Es war eine besonders eindrückliche Neugestalt dieses alten Babylons. Also das ist der eine Strang, Babylon in der Geschichte. Der zweite Strang berichtet von Gottes Heilsgeschichte mit seinem Volk, den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist Israel, das von den genannten Mächten bedrängt, besiegt und unterdrückt wird. Aber Gott bewahrt den heiligen Überrest, nämlich jene, die wie Abraham Gott glauben. Als der Höhepunkt der Heilsgeschichte erreicht ist, schafft Gott selbst die Grundlage dafür, dass sein Volk für immer unter seiner Herrschaft geeint ist. Er begründet in seinem Sohn Jesus Christus eine neue Menschheit. Und so wie Gott das tut und ausführt, steht es in einem großen Gegensatz zum Turmbau von Babylon. Dort ist es eine Menschheit, die groß tut. Und wenn der Mensch mit menschlichen Augen das sieht, ist er beeindruckt. Diese Menschheit nimmt alle ihre Kräfte zusammen, um sich ihr eigenes Heil gegen Gott zu sichern. Aber Gott sendet zur Rettung der Menschen seinen Sohn. Die Menschen versuchen hoch hinauszubauen. Gott sendet, er kommt selbst in seinem Sohn auf die Erde. Jesus Christus kam als Baby auf die Welt. Er wuchs auf als Mensch und lernte Gehorsam gegenüber dem himmlischen Vater und diente den Menschen. Gottes Sohn erniedrigte sich bis dahin, dass er unschuldig wie ein Schwerverbrecher am Kreuz hingerichtet wurde. So hat Gott unsere Rettung bewirkt. Und Gott hat ihn, der sein Leben für uns gegeben hat, vom Tod auferweckt und zum Herrn aller Völker erhoben. Und vor allem ist Christus der Herr aller Nachkommen Abrahams. In ihm sind sie zu einem Volk geeint. In ihm ist sie mit Gott verbunden, in innigster Gemeinschaft und in Ewigkeit zu seinem Volk geeinigt. Hier haben wir die wahre Einheit unter Menschen. Babylon strebt ihre Einheit an. Das ist eine Einheit, in der sich der Mensch gegen Gott verherrlicht. Gott hingegen schafft sein Volk, das ist allein durch sein Wirken vereinigt. Nämlich es ist vereinigt in seinem Sohn Jesus Christus, im Glauben an ihn. Christus ist der Kern des Gottesvolkes. Er ist der eine, der als Mensch Gott in vollkommenem Gehorsam gedient hat. Jesus hat durch seinen Sühnetod die Sünden des Volkes weggeschafft. Alle, die an ihn glauben, sind durch ihn zu einem Volk Gottes geeint. Und zwar sind es Menschen, die über die ganze Welt zerstreut sind. so wie es seit 1. Mose 11 ist. Menschen aus allen Völkern werden durch das Evangelium zum Glauben berufen. Einst verwirrte Gott die Sprachen der Menschen, um ihre Einheitsbestrebungen zunichte zu machen. Und nun, seitdem Christus offenbar geworden ist, schickt Gott Boten zu allen Völkern der Erde, damit sie das Evangelium hören. So schafft sich Gott ein Volk aus allen Völkern. Als Symbol für Gottes Volk wird im Alten Testament das Gegenbild zur Stadt, zur Weltstadt Babylon geprägt. Und dieses Symbol für Gottes Volk ist Jerusalem, die Gottesstadt. Und sie wird vorzugsweise im Alten Testament Zion bezeichnet, wenn es die Heimstatt der Gläubigen bezeichnen soll. Zum Berg Zion nehmen die Gläubigen Zuflucht im Alten Testament, wenn sie Schutz suchen bei Gott vor den Feinden. Dieses Bild wird im Neuen Testament aufgegriffen, und es ist hier das himmlische Jerusalem, worin die Gemeinde symbolisiert wird. Und diese beiden, Babylon und das himmlische Jerusalem, liegen miteinander im Streit. Babylon will die Menschen im Götzendienst gegen Gott vereinen. Es bietet irdische Freuden an, die die Selbstbestimmung gegen Gott als etwas Erstrebenswertes erscheinen lassen sollen. Und das, womit Babylon prunkt, das ist vor allem irdischer Wohlstand. Wir haben in der Schriftlesung auf Offenbarung Kapitel 18 gehört. Da wird das Gericht über Babylon beschrieben. Und das, was die Menschen beklagen, ist, dass der ganze Wohlstand verschwunden ist. Nicht umsonst werden dort über 30 Güter, Luxusgüter aufgezählt. Sind alle weg. Wir hören heute andere Dinge aufzählen. Der Edeka ist weg. Mediamarkt ist weg. Wo kriege ich jetzt meine Grundlagen, meine Lebensgrundlagen her? Wir haben uns das doch alles so schön gesichert, unsere Existenz auf der Erde. Mein Auto ist weg. Mein Haus ist abgebrannt. Das heißt, ob wir eher zu Babylon gehören oder zum neuen Jerusalem, macht sich an solchen Dingen bemerkbar, an unserem Verhältnis zum Besitz. Und wie da unser Herz wirklich eingestellt ist, werden wir spätestens dann merken, wenn unser Besitz uns genommen wird. Das himmlische Jerusalem ist das Gegenbild Babylons. Verstehen Sie mich nicht falsch, Christen dürfen besitzen, sie dürfen auch viel besitzen. Die Frage ist, woran hängt ihr Herz? Berauschen sie sich an Babylon? Oder haben sie die Freiheit, mit den Dingen dieser Welt zur Ehre Gottes umzugehen? Dass sie dankbar annehmen können, was Gott ihnen gibt, aber dass sie auch dankbar es annehmen können, wenn Gott sie notleiden lässt, materielle Not. Das himmlische Jerusalem ist in Christus geeint und wird von Gott im Glauben bewahrt. Und auf diese Weise hält es allen Versuchungen stand, die von Babylon ausgehen. Und Babylon, liebe Geschwister, da sind wir mittendrin. Babylon, das ist die Kultur, die uns den Himmel auf Erden verspricht. Babylon, das ist die Kultur, die uns einreden will, hier auf der Erde haben wir unsere Sicherheit. Hier auf der Erde müssen wir zusehen, ein möglichst schönes Leben herauszuholen. Gott bewahrt sein Volk davor, den babylonischen Werten zu verfallen. Und vor allem in zwei Bereichen bewährt sich das Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Es widersteht erstens dem Götzendienst. Was ist der vorherrschende Götzendienst in unserer Kultur? Dieser Götzendienst hängt meines Erachtens mit dem zusammen, was Paulus einmal sagt, von der Habsucht, wo er dann diesen kleinen Nachsatz dazu gibt, dass sie Götzendienst sei, also schon zu seiner Zeit. Also, wenn man Babylon und seinen Reizen verfällt, begeht man Götzendienst. Also das ist das Erste. Hier widersteht das himmlische Jerusalem, die Gemeinde, den Angeboten Babylons. Es wird von Gott vor diesem Götzendienst bewahrt. Das ist das Erste. Das Zweite, die Gemeinde verkündet das Evangelium allen Menschen. Und beides ist mit Leiden verbunden, die die Gemeinde in Kauf nimmt. Und es besteht ja auch ein Zusammenhang. Je mehr sich die Gemeinde von Babylon und seinen Werten vereinnahmen lässt, umso stärker verliert sie an missionarischer Zeugniskraft. Und das ist beim Aufbau von Gemeinden zu beachten. Wenn wir christliche Gemeinden bauen wollen, und wenn wir dann dabei betonen wollen, dass wir jetzt Gemeinde bauen, dann bauen wir Gemeinde im babylonischen Geist. Wir wollen dann etwas produzieren. Möglicherweise sind es dann persönliche Vorlieben, die ein charismatischer Leiter hat. Und er liest dann an der Größe der Gemeinde ab, wie erfolgreich er ist. Das hieße Gemeinde nach babylonischen Methoden und Zielen zu bauen. Hinderlich für die Mitarbeit am himmlischen Jerusalem sind auch Ängste um das Auskommen auf der Erde, also der Wunsch nach materieller Sicherheit und Bequemlichkeit. Und gerade hier tritt Babylon mit seinen Angeboten an uns heran. Babylon lädt uns zum Götzendienst ein und will unseren ungeteilten Gottesdienst zerstören. Unter dem Einfluss Babylons, wenn man diesem Einfluss unterliegt, woran zeigt sich das? Es zeigt sich vor allem daran, dass die Mission einer Gemeinde erliegt. Durch Sicherheitsdenken und Bequemlichkeit. Man ist nicht mehr bereit, es sich etwas kosten zu lassen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Es ist oft beschrieben worden, dass die Mission der Gemeinde als ihre Eckpfeiler Sammlung und Sendung hat. Diese zwei Dinge, und sagt man aus meiner Sicht auch zu Recht, die müssen in das richtige Verhältnis gebracht werden. Sammlung und Sendung. Dabei darf die Sammlung nicht babylonische Züge tragen. Das heißt, eine Gemeinde soll nicht versuchen, irdische Größe zu erlangen. Es geht nicht in erster Linie darum, ein Gemeindehaus zu bauen, schön groß, damit Außenstehende auf den Gedanken kommen, Mensch, die haben es zu etwas gebracht. Dieser Gemeinde möchte ich gerne beitreten. Die hat Erfolg. Eine Gemeinde soll nicht versuchen, irdische Größe zu erlangen, um vor der Welt etwas darzustellen. Was ist denn eine Gemeinde in Wirklichkeit? Eine Gemeinde ist eine Versammlung armer Sünder, lauter erbärmlicher Gestalten, die nach dem Maßstab der Welt nichts gelten. Warum sollen die jetzt plötzlich anfangen wollen, etwas vor der Welt zu gelten? Die Gemeinde hat aus sich selbst nichts vorzuweisen, sie bejaht dies und sie erfreut sich der Gnade Gottes und lebt in bewusster und bejahter Abhängigkeit von Gott. Die Sammlung also, wenn man sie recht versteht, hat den Sinn, die Gemeinde auf die Sendung in die Welt vorzubereiten. Also, dass sich eine Gemeinde sammelt, hat einen Sinn, aber nicht darin, dass man sich selbst gefällt, sondern, ich greife wieder dieses Motiv aus der Geschichte Babylons, 1. Mose 11 auf, wir sollen uns zerstreuen im rechten Sinn. Die Menschen erreichen. Die Menschen haben nicht den Auftrag, zu uns zu kommen. Sie kommen nicht von sich aus. Natürlich kann man sagen, die Gott berufen hat, die werden schon kommen. Ja, gut. Der Auftrag der Gemeinde ist es, in, so gut sie es kann, in Babylon hineinzuwirken, damit Menschen aus Babylon Bewohner des himmlischen Jerusalems werden. Die Sendung besteht in dem Zeugnis des Evangeliums vor der Welt und dafür soll die Gemeinde es lernen, Opfer zu bringen. Sie soll verstehen, dass sie über die ganze Welt verstreut ist, damit sie den Völkern Gottes Wort bringt. Auf diese Weise baut Gott sich seine Gemeinde. Amen.